Ich war schon fasziniert von Anfang an von diesem Instrument. Ja. Ganz von Anfang. Ich war 11 in der 5. Klasse und mein Lehrer hat mir ein bisschen vorgespielt und ich bin auf der anderen Planet. Sowas gibt's nicht. Es ist unglaublich, sowas. Im Unterricht war immer interessant, weil mit jungen Leuten irgendwas zu hinterlassen und weiterzugeben und so. Wenn es dir viel wert ist, dann bleibst du wach. Enorm wach. Und dann bleibst du in kontinuierliche Bewegung, Tag und Nacht. Und hier geht weiter und du entwickelst dich selber und deine Kreativität geht ohne Grenzen. Muss man das Instrument mit seinem Register und mit seinen Schwierigkeiten erstmal verstehen. Dann bist du schon ein paar Schritte weiter. Du hast verstanden, das ist unmöglich, das übe ich. Und ganz gezielt, und das ist unmöglich, und das übe ich. Und die Übungen entsprechend so, um dieses Instrument doch spielbar zu machen.
Hello and welcome to another episode of Artist Room. This is a very special episode because today I'm talking to my former teacher, Dorin Mark. And this is a huge disclaimer now, this episode is going to be in German. So in case you're just listening to this episode on a pure audio platform, if you're still interested in the concept and if you want to understand what we will be talking about and you cannot understand German, we will also upload the episode with video on YouTube and there we will also have subtitles. So if you're interested in its contents and you cannot understand German, there you can check it out. So, genug auf Englisch. Dorin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch und vielen, vielen Dank auch für all die Jahre, die du mich als Studenten ausgehalten hast.
Herzlich willkommen in meinem kleinen Studio, Bassstudio.
Was man natürlich jetzt hier am Anfang sagen muss, du warst ja nicht nur mein Lehrer, du warst der Lehrer von unglaublich vielen der großen Bassisten, Solo-Bassisten in den Top-Orchestern. Also die Liste, ich habe jetzt gerade auf der Webseite der Hochschule, da gab es eine kleine Liste an Orchestern, wo überall jetzt deine ehemaligen Studenten sind. Es ist unglaublich. Man könnte fast sagen, also ich sage das mal, in meinen Augen war es so, es gab nie eine so gute Bassklasse wie deine. Und das ist echt unglaublich, was du geschafft hast. Was ich jetzt hier ansprechen will, was mich jetzt im Moment auch sehr interessiert, ist, bevor wir zu dem ganzen Unterrichten kommen, wie das alles losging. Wann, warum, wo hast du eigentlich Bass gelernt?
Ja, ich habe Bass gelernt, das habe ich in Bukarest, in Rumänien, erstmal in der Musikgymnasium, wo ich einen ganz guten Lehrer hatte. Und dann noch besser war es in der Universität, Musikuniversität in Bukarest, bei Professor Ion Kepta. Mein Professor war noch ein direkter Schüler von Josef Brunner. Vielleicht, obwohl der Name Josef Brunner sehr bekannt sein sollte, vielleicht doch kennen nicht alle Bassisten diesen großen Namen, würde ich sagen. Josef Brunner ist in Graz geboren, 1886, und hat angefangen Bass im Graz und dann ist er zu Eduard Madensky nach Wien gegangen, wo er sein Studium abgeschlossen hat. Und mit 23 war er so ein großer Bassist, hat ein Probespiel für die Solostelle bei den Wiener Philharmoniker in einem Probespiel präsidiert von Felix Weingartner und Bruno Walter. Die waren in der Kommission und er hat diese Solostelle bei den Wiener Philharmoniker bekommen. Aber die Geschichte geht viel weiter. Im gleichen Jahr, es war so in Rumänien, Der König Karol der Erste wollte in Bukarest ein Orchester aufbauen, so wie alle große Städte in Europa hatten und wollte auch in Bukarest so ein tolles Orchester haben und hat viele Musiker aus Ausland eingeladen, aus Paris, Brüssel, Wien und so weiter. Darunter war der Josef Brunner, er war eingeladen nach Rumänien zu kommen als Solobassist in der Philharmonie und ist gekommen, hat ihm so gut gefallen, sofort hat er auch angefangen, hat die Kontrabassklasse an der Universität übernommen und aufgebaut. Vor ihm war kaum etwas in Rumänien, es war ganz wenig mit dem Bass. Ja, er hat bis 1969 gelebt und in diesen 60 Jahren hat er eine ganz gute Schule gegründet.
Ja, absolut.
Und er war so, es hat ihm so gut alles gepasst. Er war verliebt in Rumänien und hat als Madenski im Jahr 1923 war das, Madenski ist gestorben, wurde ihm wieder die Professur in Wien angeboten und die Solostelle bei den Wiener Philharmoniker.
Wow.
Und gleichzeitig auch in Berlin wurde ihm angeboten eine Solostelle bei den Berliner Philharmoniker, aber er ist in Rumänien für immer geblieben. Das ist unglaublich. Die Geschichte kennen auch nicht alle Bassisten von Graz, habe ich festgestellt.
Ich wusste es auch nicht.
Ja, ist eine Sache. Also eine unglaublich große Persönlichkeit.
Ja, ja.
Als er als Solobassist im Orchester gespielt hat, große Persönlichkeiten wie Karajan oder Stravinsky oder Karl Böhm oder es gibt solche tolle Briefe, die haben sofort gemerkt, ist eine ausstrahlende Persönlichkeit am ersten Pult, Bass. Und man sagt, er hätte Schostakowitsch-Symphonien oder Brahms-Symphonien auswendig im Orchester, fast auswendig oder ganz auswendig. So spricht man.
Wow.
Also, unglaubliche Persönlichkeit. Und in der Zeit, 1924, hat er zum Beispiel im Konzerthaus Wien ein Solo-Rezital gespielt, hat in Leipzig, hat in Paris und ein Repertoire. Bottesini war noch nicht so ganz auf dem Markt und nicht so bekannt und hat ganz viele Sachen arrangiert, hat Beethoven-Sonaten für Cello gespielt, die Brahms-E-Moll-Sonate hat er ganz oft und dann hat er auch eine Bearbeitung rausgegeben und viele Transpositionen so von anderen Instrumenten hat er natürlich von der Solo-Literatur, was bekannt war, auch Sachen von Glier oder ja.
Vieles gab es da ja noch gar nicht, was jetzt Standard ist. Also Hindemith, zum Beispiel Proto,
alles gab es ja
noch gar nicht. Ja.
Ja. Also bei Jon Kepta, das war einmal ein Glück in meinem Leben. Er war kein großer Bassist, aber er war ein toller Musiker mit so einem Instinkt, von dem ich nur das Gute lernen konnte. Und natürlich hatte er die Klangvorstellung von Brunner auch. Er konnte damals nicht mehr so auf dem Instrument zeigen, aber ich konnte von ihm enorm viel lernen. Ja, dann mein zweites ganz großes Glück war, 4 Jahre bei den Münchner Philharmoniker unter Sergiu Celibidache als Solobassist spielen zu dürfen. Das war mir nicht nur eine große Ehre, sondern Glück meines Lebens. Wieder eine Schule, leider nur 4 Jahre, aber besser als nichts.
Ja, ja.
Und das war auch, hat mich geprägt für das ganze weiteres Leben.
Unglaublich, also auch für alle Solo-Interpretationen und so, die Zeit im Orchester.
Genau, genau, das kann ich sagen. Vieles wurde mir bestätigt beim Celibidache im Orchester, aber ich habe enorm viel neu gelernt, wie man in diesem Orchester, ja, mit unserem Instrument, das Orchesterspiel habe ich, in dieser Richtung habe ich ganz, ganz viel gelernt. Musikalisch, ja, bei Celibidache, man könnte ein paar Tage lang sprechen, aber ich würde versuchen, ganz kurz zu fassen. Also die Transparenz im Orchester wie bei Celibidache habe ich bei keinem anderen Dirigenten erlebt. Die menschliche Aussprache der Musik, die ganz natürliche Aussprache der Musik, wo ein falscher Akzent war, eine Katastrophe. Gab's sowas, durfte man nicht. Und ja, das bleibt dann. Falsche Akzente einsetzen in der Phrasierung. Das war natürlich, hat keiner gemacht und das Orchester wurde schon jahrelang trainiert. Er hat dieses Orchester 17 Jahre lang dirigiert. Und noch dazu eine Akustik, egal wo wir auf der Reise waren, Akustik vom Saal checken. Und da hängen ganz viele Faktoren zusammen, weil musst du verstehen, ob die Akustik die Hohen favorisiert oder die Tiefen oder wie. Er war ein ganz großer Meister in Stimmen einordnen in dem Orchester. Was ist wichtig, was ist dann als zweites, als drittes und so weiter wichtig. Und natürlich das Tempo spielt auch eine ganz große Rolle. Man sagt, Celibidache hat alles nur langsam gemacht. Stimmt nicht. Er hat bis zu gewisser Grenze langsamer als andere Dirigenten, aber er hatte immer seine ganz klare Gründe dafür. Und auf jeden Fall, was es etwas langsamer war als bei anderen Dirigenten, es war ohne den Charakter zu verlieren. Ja, ja. Und immer noch da, wo man dadurch nur Klarheit, Transparenz im Orchester schafft und wo der Zuhörer einfach mehrere Stimmen hören kann. Weil ich als Zuhörer ist absolut heute und es wird immer so bleiben. Ich kann mich freuen nur über was ich hören kann.
Ja, klar.
Was ich sehe und Bewegung und falsche Tempi und zu schnell und ich kann nichts hören. Ich kann mich nicht freuen. Das ist nicht mehr die Musik. Harmonien, Melodien, Rhythmen. Umso mehr ich hören kann, umso freue ich mich mehr. Und ich persönlich als Bassist habe auch vieles gelernt. Also besonders mit unserem Instrument. Du spielst im tiefen Register und nimmst ein Tempo. Du spielst jeden Ton, aber man kann nicht hören wegen Register alles, was du spielst. Also das ist auch eine Sache, gerade für uns Bassisten, zu lernen, in welchem Register, in welchem Tempo. Gehst hoch in der Daumenlage oder auf der ersten Seite kann man auch schneller spielen, kann man gut alles hören. Aber dann nimmst du den Fünfseiter und spielst Orchestersachen, die, muss ich sagen, so um die 30, 40 von den schweren Orchesterstellen im tiefen Register, sind oft unspielbar. So, auch wenn du jeden Ton spielst, man kann das nicht hören. Und das ist zusammen mit dem Cello ist eine andere Sache wieder. Aber sind unsere Probleme, die muss man früh erkennen und auch im Unterricht ganz wichtig, dass man, versteht man dieses Instrument richtig von Anfang an.
Sache, finde ich, die bei dir sehr, sehr heraussticht für mich auch, was man eben hören kann. Zum einen dadurch der große Fokus, meiner Klasse jetzt ganz ähnlich, erstmal auf einfach einen richtig vollen Ton. Ein Ton, der nicht nur in so einem kleinen Bereich sein kann, sondern der von ganz leise immer noch mit höchster Qualität bis ganz laut immer noch mit höchster Qualität sein kann. Denn am Ende, der Ton ist ja das, was man hört. Und aber auch die Artikulation. Und das finde ich, das ist der große Unterschied zu vielen anderen Bass-Schulen, dass bei dir auch der große Fokus war, wie man Artikulation benutzt, um den Bass zum Schwingen zu bringen, auf eine Art und Weise, die aber immer auch noch verständlich ist. Und das ist ja oft bei virtuosen Sachen besonders, finde ich. Man sieht, wie man turnt und ja, schaut.
Schaut gut aus.
Schaut gut aus. Aber wie viel hört man dann? Ja,
ja, das kommt natürlich auch mit Orchesterspielerfahrung und man merkt, wie, sag mal, Kontrabässe sind ganz oft zu spät. Das liegt in der Natur der Sache und in dem Register, bis das Ganze schwingt und so. Die Pizzicati sind, sagen wir, die Besten, die kommen am besten in Zeit. Ansonsten riskiert man, besonders im Orchester, oft zu spät zu kommen mit rhythmischen Sachen und so. Und mir war das ganz wichtig und muss man doch das Instrument so verstehen. Du hast so einen Korpus. Wir können konkurrieren mit Cello und Geige, alle sind klein im Vergleich mit unserem Pizzicati. Ja?
Ja.
Was für Resonanz haben wir? Also so ein Korpus in Schwingung zu kriegen, macht schon vom selbst ganz viel. Und das ist die bassistische Art für mich, den Bass zu spielen, zu behandeln, so, damit er schwingt und mit diesem natürlichen Nachklang die Akustik erfüllt. Ja, oft, wir haben mindestens 50% sowas im Orchester mit tollem, natürlichem Nachklang, ja, sagen wir. Und wenn man nicht richtig anfängt, den Ton, dann wird man immer einen Bauch haben und es wird ein bisschen zu spät sein. Und auf der fünften oder vierten, dritten Seite natürlich, ich bin der Meinung, man muss auch ein bisschen vertikal artikulieren. Eine Geige kann man nur horizontal mit Schnelligkeit, man hat das Sforzato auf jeder Seite, in jedem Register sofort. Aber die dicken Seiten, die Ansprache und das Ganze, so wie der Bass funktioniert, muss man ein bisschen doch anders artikulieren und auch schnell vertikal gleichzeitig mit der horizontalen Bewegung in die Seite gehen.
Ja, besonders im großen Saal. Sonst.
Ja, besonders im großen Saal. Es gibt im ganzen klassischen Repertoire für uns auch diese Artikulation mehr oder weniger, wo man diese Vertikalität auch braucht und diesen Nachklang. Dietersdorf-Konzert, Warnhall-Konzert, ja, Hofmeister-Konzert, Orchesterstelle, ganz viele. Ich habe so dieses Instrument verstanden und auch Studenten weitergegeben, so wie man mit dem Bogen umgeht und wie viele Farben und wie viele Sorten vom Springbogen, sagen wir, oder Attacke oder Nicht-Attacke, Zusammenspiel im Quartett, was ich immer in der Klasse hatte, so mindestens ein Kontrabass-Quartett, da lernt man auch enorm.
Enorm, ja, das habe ich ja auch damals gemacht.
Ja, weil ist die Tatsache, in einer bisschen halligen Akustik, vier Kontrabässe im Staccato,
ja,
musst du Staccatissimo machen, damit die nicht zu lang klingen. Muss man ganz kurz, sind schon zu viert. Einer nur würde doch ein bisschen breiter spielen können und zu viert ist was anderes. Und das ist auch Sache für später, für Orchester natürlich ganz, ganz wichtig, wie man artikuliert. Andererseits, in welchem Tempo unser Bassrepertoire, virtuose Sachen, in welchem Register, in welchem Tempo du spielst. Das ist eine entscheidende Sache. Ich habe auch in internationalen Wettbewerben so Sportler erlebt, die spielen eine Tarantella vom Glier in einem Lichtgeschwindigkeit.
Ja.
Und sieht man, ja, aber am Ende kann man ganz, ganz wenig, ja, muss man ahnen, ist das so? Oder, ja, diese Artikulation und Geschwindigkeit und in welchem Tempo du spielst, muss jeder mindestens 15 Meter weit verstehen, jeden Ton, was gespielt wird.
Thank you.
wir jetzt ja schon quasi bei den, ich sag mal, musikalischen Fokus sind. Ich möchte möglichst gut strukturiert durch viele Bereiche durchkommen, aber da wir jetzt hier angekommen sind, muss ich sagen, für mich ist eine neben der Artikulation eine der ganz großen Unterschiede auch im Vergleich zu anderen Bassschulen, wie man umgeht mit Vibrato. Dass man mit Vibrato, nicht, dass es nicht nur ein Effekt ist, der ab und zu mal passiert, sondern wie man damit Musik macht, wie man damit singt und ganz bewusst in verschiedenen Farben, in verschiedenen Tempi zur Phrasierung das auch mitbenutzt, was ja eigentlich, warum denn nicht? Aber das war für mich bei meinem ersten Meisterkurs damals, wie alt war ich da, 14, 15 Jahre alt, ja, das war für mich eine Revolution. Dass man dass das am Bass wie bei den tollsten Sängern eigentlich eingesetzt werden kann. Ist das einfach von dir gekommen? Hast du mit Sängern gearbeitet? Oder wo oder war das Teil von der Schule noch, von Kepter? Wo ist das entstanden?
Ja, das habe ich, das Vibrato ist auch eine personelle Sache, kann man sagen. Einer mag das so, der andere anders und ich kann nur sagen, was für mich Vibrato heißt, singen, alles was wir im Bottesini haben, ist Gesang pur, ja. Mit der schönsten Stimme möglichst, ja, das versuchen wir. Wenn du eine Phrase von Bottesini erstmal singst und dann auf dem Bass spielst, oft sind Studenten auch ein paar Schritte sofort weiter.
Ja.
Und was heißt eigentlich das Vibrato? Für mich, es ist ganz einfach zu sagen, hört mal zu. Aber wenn ich übe und es ist nicht so ganz selbstverständlich, dass ich mich so in Kleinigkeiten höre. Ich höre dich zum Beispiel besser, wenn du spielst und ich bin etwas weiter. Mich zuzuhören, das ist eine Sache, ist nicht so einfach, aber das muss man lernen.
Ja, wie man sich
das muss man
hört,
lernen.
Ja.
Mit großen Ohren immer üben. Und was macht das Vibrato? Eigentlich unterstützt gewisse Spannungen und kreiert diese Spannungen und entspannt den Ton. Ich stelle oft diese Frage, was machst du eigentlich mit dem Vibrato? Und ja, das Vibrato macht den Ton schöner und ja, gut, okay. Aber wenn man das anders betrachtet und schau mal, wie viel Spannung kannst du kreieren mit deinem Ton, dann hast du eine Bandbreite von 0 zu 100 und verstehst das.
Ja, ja.
Und du kreierst kleine Spannung oder größere Spannung oder ganz große Spannung. So war die Phrase von Celibidache auch. So ein monumentales Bruckner, wie er gemacht hat. Ich habe Stimmen gehört in der Zeit, manche haben gesagt, vielleicht hat Bruckner nicht so gemeint, aber hätte er das gehört, hätte bestimmt gesagt, ist besser so. Besser als ja. Das Original sozusagen. Ja. Aber tatsächlich, diese Spannungen, die können durch, natürlich, mag man mit allen Mitteln, wo es passt, mit Agogik muss man auch machen, in der Romantik, in Klassik kommt nicht in Frage. Aber mit dieser Entwicklung vom Vibrato und tatsächlich gut zuhören und schauen, dass der Effekt im Vibrato richtig ist.
Ja, ja.
Weil Vibrieren haben wir oft gesehen, aber vibriert man und haben wir keinen Effekt. Es ist die Tatsache, würde ich sagen, Viele verstehen so ein Vibrato, man geht langsam so und dann, wenn es ein bisschen schneller wird, dann wird es so viel enger. Jetzt
immer kleiner, genau.
Meine Meinung, die Breite, die Amplitude müsste fast überall bleiben.
Ja, ja.
Es ist schneller, aber um Effekt zu haben, muss man diese Amplitude die ganze Zeit...
besonders ja. am Bass. Besonders ja. am Bass eigentlich. Weil ich finde bei Cello oder bei Geige, man nimmt es noch wahr, wenn es sehr klein ist. Aber bei Bass, das ist auch bei meinem Unterrichten ja. einer der größten, ein Riesenfokus, ein großes, freies Vibrato. Weil alles andere am Bass, entweder hört man es gar nicht oder es hört sich wie ein hektisches Zittern an. Aber dieser gesangliche Effekt, dieser freie tonliche Effekt, den das Vibrato eigentlich kreieren sollte, könnte, der ist dann weg.
Ja, und spannender Ton, das ist auch ganz wichtig, weil wir sagen, wir spielen leise und laut, leise und laut. Das ist eigentlich nichts. Und alle Streichinstrumente, Geige kann tatsächlich viel lauter und ist penetrant und hört man anders. Und bei uns wegen Register ist wieder sehr begrenzt im Vergleich mit dem Cello auch, ist unser Fortissimo hat eine Grenze. Aber diese Spannung im Vibrato, das kompensiert enorm. Das kompensiert fantastisch. Und ohne sowas, wir riskieren alles nur mezza voce zu spielen, weil ja. wir denken, wir machen vom Piano bis Forte ganz viel. Ja, die andere Sache ist, wie zieht man mit dem Bogen und so. Streichgefühl muss man auch entwickeln, jeden Tag. Solange wie man lebt, kann man Streichgefühl ohne Ende entwickeln und schauen, wie es am besten, weil man sagt gerne, ja, zum Steg gehen, aber ist so eine, wenn man Kleinigkeiten im Ton hören kann und so, ist so ein ganzes Universum, kann man so viel mit dem Bogen modulieren.
Ja, ja.
Im Ton kann man viel Bogen, wenig Ton, kann man wenig Bogen, viel Ton, man kann an der Spiel, man kann enorm, ja, genau. Ja. Und das muss man, wenn man fasziniert ist, das ist auch das Schönste beim Üben. Wir suchen ständig ja. nach Verbesserungen oder nach einem, sag mal, vielleicht morgen spielst du nicht viel besser, aber spielst doch anders und bist trotzdem zufrieden, weil ja. wir sind immer in Bewegung. Wir sind auf der Suche. Das ist und das macht spannend und faszinierend eigentlich. Ja. Das macht, wenn einer mit der Uhr übt und so, ich würde sagen, besser was anderes machen. Aber wenn einer so ein bisschen verrückt ist, und dann lohnt sich tatsächlich. Und mit dem Bass ist
man muss schon ein bisschen verrückt
grandios.
Sein.
Ist grandios. Man hat doch so viele Farbenmöglichkeiten im Ton. Ich würde sagen, manchmal sogar bessere Sachen als die anderen Streicher. Ein Bass kann ein Espressivo schaffen, das geht unter die Haut.
Ja.
Das ist, mit Cello kann man genau das Gleiche, aber gut, weil ich Bassist und Bass fasziniert mich, sage ich, der Bass kann besondere Sachen. Ja.
Thank you.
wenn man das nicht fühlt, dann wozu dann sonst auch Bass? Also ich glaube, das ist ja das, was mich auch tatsächlich so fasziniert. Ich hatte ja vor einigen Jahren, habe ich immer wieder dann auch Cello für Kammermusik gespielt und mir wirklich mal überlegt, ja, warum nicht doch noch wieder mehr aufs Cello gehen? Aber diese Faszination am Bass, am Cello ist auch schon so viel, es gibt ja schon so viele tolle Leute und es wird ja auch schon alles gemacht, aber im Bass gibt es einfach so viel zu entdecken und so viel zu erweitern, auch im Repertoire, das ist einfach einmalig. Was ich jetzt aber unglaublich lustig fast schon finde in diesem Gespräch, ist jetzt, wenn du aufzählst, was so die Prioritäten sind. Es ist ja schon ein paar Jahre her, dass wir regelmäßig so viel gearbeitet haben, aber weißt du, ich bei den Kursen, ich sage immer, eine Sache, Kontrabass ist dynamisch begrenzt im Vergleich zu einer Klarinette oder einer Geige. Und wir müssen alle Werkzeuge, die es gibt, um zu zeigen, klar nützen. Und das sind genau die Sachen, die du jetzt genannt hast. Es gibt natürlich die Dynamik, ja, das ist eine Sache. Also wie laut man spielt, dann...
Ja, aber ein Pianoforte, ohne dass du mit dem Vibrato unterstützt,
genau.
Das ist eigentlich nichts.
Ja, und ich nenne dann immer so vier Faktoren. Dynamik ist eine von vier für mich. Ja. Zweite ist Vibrato. Die dritte ist die Artikulation. Und über die haben wir jetzt schon geredet. Und die vierte, und das war für mich auch damals bei meinem ersten Kurs noch, ich weiß, wir haben Bottesini, Beatrice di Tenda Fantasie gemacht. Mhm. Und da wurde all das direkt benutzt. Und die vierte ist eben Agogik. Wie man, wenn man jetzt eben, diese, wie man lernt in einem Bottesini-Lauf, ein Aufbau und es wird schneller und schneller und dann nimmt man Zeit und bah, hier ist der Höhepunkt. Auch wenn fünf Töne vor dem Höhepunkt, der schon das von der Lautstärke her das Ziel vielleicht erreicht war, vielleicht sogar in der Artikulation, vielleicht sogar auch schon im Vibrato, mit der Zeit kann man dann immer noch steigern. Und da, diese vier Sachen, die nenne ich immer und eigentlich... Also für mich war die Entdeckung davon, beziehungsweise zumindest die Entdeckung davon am Bass, damals die große Revolution. Agogik, ist das auch Celibidache oder wo?
Ja, natürlich ist es auch Celibidache. Bei Celibidache war, wie gesagt, die Phrasierung und das ganze Konstrukt sowas für klar. Und du wusstest, wohin er hatte diese klare Vorstellung und wir sollten nur ihm folgen und es war sowas für Tolles mit seinem Verstand über Musik und Talent und Weisheit und alles zusammen hat uns in sein Universum eingeladen und wenn du mit ihm gegangen bist, du hast nie gemerkt, wann zwei Stunden gelaufen sind und hast nicht gemerkt, wie es 10 Minuten gewesen wäre. Und er hat geschafft, mit dem ganzen Orchester so eine Erziehung zu machen. Alle haben gerne zugehört. Es ging um Musik am ganz hohen Niveau. Sprich mal mit der Musik, diese deutliche Sprache und gut ausgesprochene. Eben, Agogik gehört dazu. Atmen gehört dazu. Die Musik hat immer auch gerade, ist die Phrase zu Ende gegangen, kommt die nächste Frage, mit Zeit. Also, ganz klare Sachen. Oft ist es Agogik, verstehe ich auch so, als Mikroagogik.
Ja.
Ganz, du spielst nicht fast nie alle Töne gleich wichtig. Es gibt wichtigere und dann Übergangstöne und zum Beispiel das Konzert vom Bottesini H-Moll.
Ja.
Die langen Töne sind die wichtigsten, würde ich sagen.
Absolut.
Wenn man die mit einer tollen Gestaltung macht und Sostenuto oder Diminuendo oder je nachdem und dann spielt man die Triolen nur im Tempo. Du brauchst nichts Großes. Mit den Triolen machst du nichts Großes. Aber mit den langen Tönen, wenn du dieses Konzert ersten Satz von Anfang bis zum Ende ohne Vibrato spielst, dann merkst du, ist ganz leicht, kann man in 2 Wochen lernen.
Ja.
Wenn du das anfängst, ups, welche Töne, was kann ich noch vibrieren und so, dann wird das schwierig.
Und das ist ja am Ende italienische Opernmusik und
ja,
wenn man jetzt auf Singen geht, das ja, ist ja so ein zentraler Bestandteil.
Zurück zu Agogik. Agogik ist in den großen Romantik und nicht nur, ist immer dabei. Man ist diese Anziehungskraft, die zieht uns mal nach vorne und auch zurück. Muss man entspannen. So mit dem Vibrato viel bis zu 100 aufbauen und dann auch zurückkommen. Beides, alles gehört dazu. Und sind, ich sag's mal so, vielleicht 1000 Sachen sind ganz wichtig, die anderen nicht so sehr.
Also das ist ja ganz einfach.
Ja,
ja. Ja, das ist auch das, man kann die einzelnen Sachen rausholen und es ist wichtig oft für Bassisten, dass man sich auf bestimmte Sachen mal fokussiert, aber am Ende all diese Werkzeuge zusammen sind dann ein großer Ausdruck. Und wenn man all diese Werkzeuge benutzen kann und gut benutzen kann, dann kommt ein unglaublicher Ausdruck natürlich dabei raus.
Dann entsteht die wahre Musik.
Ja.
So ist das. Und was ich in den Wettbewerben so und so generell in der Basswelt sehe, auch junge Bassisten, die sind begabt und so, aber beschäftigen sich noch nicht mit diesen, sag mal, diesen 4 Sachen, was du jetzt ernannt hast, die sind zu leicht irgendwie zufrieden und spielen, wenn es sauber ist und im Tempo und so. Aber wenn man nicht im Detail und mit diesen Kleinigkeiten, wo die feinen Sachen erst anfangen geht, ja, dann bleibt man an diesem leichten, ja, spiel mal sauber, wir geben mal keinen Ton von den wichtigen.
Nur da, wo es angenehm ist.
Nur wo es ein bisschen liegt und mit dem Finger, mit dem man am besten kann und phrasiert man halt ganz schlecht.
Ja, ja.
So. Und sind zu oft, ich denke mir, könnte doch alles Klassen besser sein. Warum denkt man nicht ein bisschen musikalischer und warum phrasiert man diese Musik, warum spricht man nicht eine so wie Muttersprache mit natürlicher Aussprache.
Das war natürlich der Vorteil für uns als Klasse, denn umso größer der Unterschied war zwischen der Nürnberger Klasse und der Konkurrenz, umso besser für uns in den Wettbewerben und Probespielen. apropos Wettbewerbe und Probespiele, das ist für mich natürlich auch ein interessantes Thema. Jetzt haben wir viel zuerst über Rumänien und die Schule Brunner und jetzt über deine musikalische, von mir sehr geteilte Vision gesprochen. Aber was mich auch sehr interessieren würde, ist, also während dem Studium, nach dem Studium, hast du ja auch bei vielen Wettbewerben teilgenommen, damals und dann auch im Orchester gespielt, zuerst in Rumänien noch, als Solo-Kontrabassist und in Italien dann auch. Und damals war ja aber auch lange Zeit noch auch Kommunismus in Rumänien. Wie ging das mit den Reisen und wie war das bei den Wettbewerben damals zu spielen und dann auch wieder zurück ins Orchester in Rumänien zu gehen?
Ja, wenn ich zurückblicke, es war unheimliche schwere Zeit, muss ich sagen. Also von diesem Aspekt in Dunkel zu leben und keine Ahnung zu haben, was in der Welt passiert. Und auch bassistisch, du kennst niemanden, du hast keine Aufnahmen, du hast keine Noten, du übst nur da was. Du hast keine Möglichkeit. Also muss ich sagen, dass die einzige Möglichkeit für Studenten, für junge Leute, nicht nur für, auch bis 30 oder 35, ja, waren die Internationalwettbewerbe. So wie in der DDR, da wurden wir gerne geschickt zu diesen Wettbewerben, um zu gewinnen und dann zu zeigen, wir sind stark und das war die einzige. Und hab mal wie verrückt geübt. Weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich nicht weniger geübt, weil ich war schon fasziniert von Anfang an von diesem Instrument. Ganz von Anfang. Ich war 11 in der 5. Klasse und mein Lehrer hat mir ein bisschen vorgespielt und ich bin auf der anderen Planet. Sowas gibt's nicht. Es ist unglaublich, sowas. Hätte ich vielleicht genau so viel geübt, aber dadurch, dass du für jeden Wettbewerb in 6 Monaten hast du den nächsten und den nächsten, musstest neue Sachen lernen und so. Wir haben wie verrückt geübt. Ich auch, aber andere Kollegen auch von meiner Generation. Ich weiß, Weltmeisterin war die Michaela Martin, Geigerin.
Ja.
Ja, wir waren im gleichen Jahrgang.
Ich habe mit ihr
Die hat auch in der Zeit alle möglichen Wettbewerbe gewonnen und ja, wir alle, auch andere Kollegen. Und das war eigentlich die Möglichkeit, die Basswelt kennenzulernen, die Konkurrenz zu sehen, was für Instrumente andere haben, Bögen, was für Repertoire die spielen, was für Aufnahmen gibt es schon auf dem Markt.
Und das konnte man auch alles nur im Ausland dann quasi erleben.
Ja, natürlich. Und das war meine Aufgabe. Jedes Mal war ich bei einem Wettbewerb, wusste nicht, wie ich die Zeit jetzt teile, muss ich ein bisschen anhören, muss ich üben, aber doch weiter anhören, was machen die anderen, wie spielen die anderen und Kontakte schaffen, Noten besorgen, Aufnahmen besorgen und alles, was wir nicht hatten, nach Rumänien zu bringen. Und das sagen die jüngeren Generationen in Rumänien, die hatten doch ein bisschen Glück mit mir, weil ich es gab Wolfgang Güttler und dann eine ganz große Lücke und ich war der Nächste, der schon ziemlich viel als Student gereist hat und diese Möglichkeit gewonnen habe, auch Wettbewerbe. Und ich habe nach Rumänien dann viel Material mitgebracht, aus was uns interessierte. Es waren ganz schwere Zeiten, aber irgendwie mit Enthusiasmus und ist man jung und ist man ein bisschen verrückt mit dem Bass, hatte schon viele gute Seiten. Das Ganze. Erst nach der Revolution, wo große Euphorie, es war so, jetzt darfst du alles, du kannst gehen, du kannst, wo du willst und zurückkommen und so weiter. Dann habe ich zum ersten Mal das Orchester in der Hand gehabt, wo stand Solostelle Münchner Philharmoniker bei Sergiu Celibidache. Sowieso Sergiu Celibidache für uns Rumänen war der Gott,
ja,
klar. Und für viele andere auch. Und habe ich gedacht, okay, jetzt haben wir die Möglichkeit, probieren wir. Aber ohne Vorbereitung. Ich muss sagen, also kein Deutsch unter keine Stunde, kein Wort, nichts konnte ich. Und ich habe, weil das ist in Italien passiert, am Meer, und hatte das Orchester und habe sofort auf Französisch handgeschrieben meine Bewerbung geschickt. Und ich habe die Einladung in Klausenburg bekommen und so war das. Und dann bekommen sie Stelle und was sagst du? Nein oder nein, ja, es ging nicht. Nee.
Na klar, natürlich.
Bisschen Glück hatte ich nach dem Probespiel, Arbeitserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis, diese alle Sachen damals haben ziemlich lange gedauert, aber inzwischen habe ich Deutsch gelernt in Rumänien. Zack, 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 so 8 Monate lang habe jeden Tag, ja, nicht, dass ich Deutsch konnte, als wir nach Deutschland kamen, aber es war so, schwierige Zeit in Rumänien
und
damals.
Und dann natürlich ein Riesenschritt in so ein Orchester in München, in so einer Stadt auch noch, das ist ja wahrscheinlich eine enorme Veränderung dann gewesen. Andere Sprache, komplett andere Kultur.
Enorme Änderung, aber enorm.
So krass, für uns ist es ja nicht, heutzutage, wir haben ja alles online. Wir können uns alles online anschauen und allein nachzudenken, dass eben, wie man dann hungrig nach CDs, Noten ist, die man sonst, wo man eigentlich gar keinen Zugang hätte, wo man eben nur durch solche Wettbewerbe dann überhaupt erstmal einen Blick drauf werfen kann. Das ist absolut irre, das ist für meine Generation. Also
ja, meiner Meinung nach YouTube und alle Informationen, das ist fantastisch, aber haben auch gewisse Nachteile.
Natürlich.
Die Jungen, wenn die ein Instrument anfangen, die können noch nicht differenzieren, was gut und was schlecht ist und was braucht man nicht unbedingt hören. Die verlieren ganz viel Zeit mit Unsinn,
ja,
oft. Das habe ich auch festgestellt.
Also gefällt nicht dir nur das? In der Musik,
warum?
So,
ja. Und, ja, vielleicht, ja. Das wäre auch ein kleines Nachteil.
Ja, nicht nur klein. Ich glaube, das ist die Freiheit, unglaublich viele Informationen zu haben, jetzt nicht nur in der Musik, sondern überall im Leben, auch in der Politik zum Beispiel, ist toll.
Ja, ja, ja.
Aber natürlich mit viel Informationen kommt auch viel totaler Unsinn. Und das ist, dass das auszufiltern,
ja,
so in
ja,
der Musik. Ich hatte eben großes Glück. Ich bin ja dank YouTube wirklich Bassist geworden. Also ich meine, ich hatte vorher Bass gelernt, aber nicht so ernst genommen. Ich habe halt ein bisschen geübt, aber und irgendwie ein bisschen Talent gehabt und so. Aber so richtig die Leidenschaft habe ich gefunden wegen den Aufnahmen online. Und ich hatte großes Glück, irgendwie jetzt im Nachhinein. Es ist dann immer lustig zu sehen, so wen habe ich viel gehört und wen finde ich immer noch gut? Und wen fand ich damals gut und denke mir jetzt, boah, aber eigentlich...
aber ist niemand mehr gut von damals?
Oh, doch. Ich hab irgendwie Glück gehabt. Ich hab wohl ein gutes Gefühl gehabt. Viele, viele von denen finde ich immer noch phänomenal. Also da hatte ich... Und das ist großes Glück, weil man passt sich ja instinktiv so enorm an. Also ob man will oder nicht, wenn ich 100 Stunden... Ibrahimov höre, dann wird das mein Spiel verändern, ja. Wenn ich 100 Stunden einen super tollen Cellisten höre, für mich war Julian Steckel immer große Inspiration. Und ich höre es mir an, ich finde es immer noch phänomenal.
Ja, ja, ja. meine ersten Aufnahmen, vielleicht waren die tatsächlich die ersten Bassisten auf dem Markt. Jean-Marc Rolles.
Ja.
Gary Carr, Streicher und Johann Goylav. Das waren meine ersten Aufnahmen, die. Aber vielleicht waren die ersten
überhaupt
auf dem Markt.
Ja, ich glaube, der erste, also ich habe mal mit Jeff Bradditch drüber gesprochen. In den USA gab es damals zwei, als er jung war, zwei Bassplatten. Eine Gary Carr, die war für damals natürlich Sensation. Immer noch wirklich beeindruckend einfach. Und eine, er hat mir dann bewusst nicht gesagt, mit wem, die war wohl so unglaublich schlecht, dass da hat er schon mit 14 gemerkt, das kann er eigentlich besser.
Also das war von?
Hat er mir bewusst dann den Namen lieber nicht sagen wollen,
ja,
weil das war eine andere Zeit.
Andere Zeit.
Und wie war das dann eigentlich bei dir so? Dann kam Münchner Philharmoniker und dann kam auch das Unterrichten. Erstmal aber noch mit, war das dann ein Lehrauftrag oder wie war das mit der Hochschule Nürnberg Augsburg?
Ja, damals war noch keine Hochschule, es war Konservatorium, Meistersinger Konservatorium. Ich hatte eine halbe Dozentur im Konservatorium. Und das war 5 Jahre lang, habe ich weiter im Orchester gespielt. Und war die Zeit eigentlich, wo ich tatsächlich gedacht habe, wenn du jetzt was anderes machen willst, musst du jetzt. Kam Levine zu den Münchner Philharmoniker, das hat mir nicht mehr gefallen. Ja. Und ich würde sagen, er hat einfach nicht gepasst nach dem Celibidache und es war... Eine andere Welt, eine andere Musik und ganz selten kann ich mich erinnern, eine vierte Mahler zum Beispiel mit ihm, das war gut.
Ja.
Aber ansonsten ganz selten gute Sachen. Und ich habe mir gedacht, jetzt, ganz am Anfang, in diesen 5 Jahren als Dozent, ich hatte schon gute, begeisterte, junge Bassisten in der Klasse und die haben einen nach dem anderen Solostellen bekommen.
Von Anfang an ging das schon
so. Von Anfang an. War ein Solobassist, ist heute in Teatro La Fenice ein Italiener. Dann hat die Tebon die Solostelle an der Oper Nürnberg und Johannes Seidel hat die Solostelle in Köln an der Oper. Also die waren von den ersten Studenten und es ging ziemlich schnell.
Unglaublich.
Und das hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe schnell gecheckt, wie wichtig ist das eigentlich für die Zukunft. Und dass du weiter alles, was du... erlebt hast und von deiner Erfahrung weitergibst den neuen Generationen, das habe ich schnell verstanden, dass es mir eigentlich noch wichtiger ist als weiter bei den Münchner Philharmoniker. Wer kommt jetzt, weiß ich nicht, wird ein Konzert gut sein und die nächsten drei Dirigenten nicht interessant und so geht's. Und im Unterricht war immer interessant, weil im Unterricht hast du deine Fantasie und deine Kreativität hat keine Grenzen.
Ja, ja.
Du kannst dir erlauben, im Unterricht mit den Studenten, du kannst mal auch experimentieren und so, aber deine Kreativität bleibt so wach, wie man als Orchestermusiker kann man nicht glauben.
Ja.
Man würde, jeder Orchestermusiker würde sagen, ja, gehst du jetzt Professor und dann, was machst du, weil verlierst den Kontakt mit großen Leuten, mit großen Dirigenten und Solisten. Wenn du willst und wenn du das einschätzt und so diese Gabe, die du mit jungen Leuten irgendwas zu hinterlassen und weiterzugeben und so, wenn es dir viel wert ist, dann bleibst du wach, enorm wach. Und dann bleibst du in kontinuierliche Bewegung, Tag und Nacht. Und hier geht weiter und du entwickelst dich selber und deine Kreativität geht ohne Grenzen.
Ich muss sagen, das ist ja auch ein bisschen das, was mich nach wie vor, also mich beeindruckt es noch mehr, dass von Anfang an die Leute direkt die großen Stellen gewonnen haben bei dir. Das ist einfach nur unfassbar. Aber eben genau das ist bei vielen nämlich nicht der Fall. Viele haben ihre Stellen im Orchester oder ihre Karrieren als Solisten, Kammermusiker, beginnen dann zu unterrichten, sind dann vielleicht 10 Jahre super sensationell und dann lässt es so ein bisschen nach, auch das Niveau der Klasse, auch ein bisschen das eben dranbleiben, das sich weiter informieren, weiter suchen, wie kann man noch besser. Und das war ja eigentlich am Ende, die Klasse war besser als je zuvor. Also wenn ich denke, wer mit mir gemeinsam studiert hat, wo die jetzt alle sind, wie die alle spielen, alle unglaubliche Stellen, Solo-Bassisten in den Top-Orchestern und jeder Einzelne oder jede Einzelne auf einem Niveau, das hat kein bisschen nachgelassen, überhaupt nicht, wenn nicht sogar im Gegenteil. Also das war
auch mein Ziel. Also bis zum Ende so ein Niveau haben in der Klasse und dann bitteschön soll der Nächste weitermachen. Das war mein Ziel. Und das hat natürlich viel Energie gekostet.
Ja, klar.
Aber, weißt du, es war nicht nur so wie ein Elektroauto. Du kommst nach Hause und musst du laden und so. Sind neuere Modelle jetzt, fährst runter und ladet den Akku ein. Ja?
Ja.
Und das habe ich von den Studenten so viel bekommen.
Ja.
Also mein Akku war nicht total leer, so wenn ich nach Hause kam, aber es war doch ganz viel Energie
drin gesteckt. Das ist das, was ich jetzt auch gerade merke. Weil ich meine, wenn ich jetzt 6 Stunden Orchester spiele, ich bin nachher fertig. Ich kann nicht noch Bass üben danach. Andere schon. Für andere ist das vielleicht genau das Ding. Für mich war dann, war die Energie raus. Wenn ich 12 Stunden unterrichte, ich kann nachher noch üben und bin immer noch voll dabei. Und das ist...
Das hält wach.
Ja.
Sehr wach. Die Proben können mal mühsam sein und ist eigentlich ermüdend durch Zellen und Sitzen und nicht spielen. Oft
ja,
im Orchester passiert sowas. Und hier Adrenalin arbeitet die ganze Zeit im Unterricht.
Absolut. Was mich auch noch interessieren würde, ist, bei dir gab es ein System, das für alle, es war natürlich individuell anpassbar, Aber jetzt nicht nur das technische System, das musikalische System, sondern auch im Sinne von der Struktur, wie man über die Jahre das aufbaut, wann man woran arbeitet. Am Anfang, jetzt im Bachelor zum Beispiel, erstmal viel Technik und Repertoire, dann erstmal die Wettbewerbe und Jugendorchester, gegen Ende Bachelor vielleicht die Akademieprobespiele, dann im Master auf die großen Stellen und auch eben nicht nur jetzt, was man macht, sondern eben woran man an welchem Punkt am meisten arbeitet. Es gab eine, natürlich individuell anpassbar, aber insgesamt gab es einen ganz klaren Plan. Das war nicht nur so, ich erzähle mal irgendwas Interessantes und schau mal, wie es dann für dich geht. Nein, es war genau überlegt, wie kann man mit jemandem arbeiten über 4 Jahre hinweg, sodass am Ende das Resultat super ist. Und wie strukturiert man diesen langen Aufbau? Und eben, woran arbeitet man zu welchem Zeitpunkt, damit das Endresultat das allerbeste ist? Das bewundere ich enorm. Das gibt es auch gar nicht so oft. Ich versuche mein Bestes und ich lerne selber enorm viel jetzt erst, wie ich das besser und besser machen kann. Ich unterrichte noch nicht so lange, deswegen wird man sehen, wie gut es funktioniert am Ende. Aber wie hat sich das bei dir entwickelt?
Es wird ganz gut funktionieren, wenn du viel Wert legst auf nächsten Generationen und verstehst, wie wichtig ist das für die Entwicklung. Und wenn du das mit Liebe machst und so wie ich dich kenne, du kannst eine Beziehung zu einem Studenten jederzeit gut bauen und den Draht finden. Ganz wichtige psychologische Sachen auch. Und wenn du dann auch merkst, ist alles gut, so wie ich mache, Dann machst du noch besser weiter. Und diese Bestätigung, jeder von uns braucht auch sowas.
Natürlich.
Und wenn die ersten Solo-Bassisten von deiner Klasse gehen, dann hast du noch mehr Lust und tatsächlich kannst schätzen, es lohnt sich und du machst weiter und du wirst, bin ich mir ganz, ganz sicher, du wirst ganz, ganz gut machen.
Danke.
Du hast mich gefragt,
ja,
wie mache ich am Anfang?
Wie genau. Wie hat sich das entwickelt? Hattest du von Anfang an diesen großen Plan, ja, wie man ein Studium aufbaut, oder hast du das über die Jahre entwickelt? Wie ging
natürlich,
das?
Natürlich, es wäre schade, wenn du nach 30 Jahren nicht mit etwas Neues kommen würdest. Ja, natürlich, es entwickelt sich alles, aber man geht davon aus, sag mal, von 199 Menschen würden sagen, aber so ein Instrument kann man doch nicht spielen. Schaust das Instrument und sagst, nee, das geht nicht. Das würde fast jeder Mensch sagen. Und wenn du das dem Studenten klar machst, dieses Instrument kann man nicht spielen. Warum? Weil, schau mal, ein Meter hier, du willst die 2 Töne binden. Geht nicht. Dann spielst du schnell unten, hört man nichts. Kannst nicht koordinieren, nicht artikulieren. Es sind 1000 Sachen, die muss man merken.
Ja.
Sage ich mal, muss man das Instrument verstehen, so wie er ist. Und mit seinem Register und mit seinen Schwierigkeiten erstmal verstehen. Dann bist du schon ein paar Schritte weiter. Du hast verstanden, das ist unmöglich, das übe ich. Und ganz gezielt, und das ist unmöglich, und das übe ich. Und die Übungen entsprechend so, um dieses Instrument doch spielbar zu machen. Das war mir ganz wichtig von Anfang an. Ich habe nie ein schweres Konzert vom Repertoire anfangen können, ohne dass derjenige Student Bass spielen konnte.
Ja.
Und durch Tonleiterübungen, Arpeggien, Stricharten und so weiter, nachdem man alles gelernt hat. Und ja, das ist möglich geworden. Das ist auch möglich geworden. Jetzt Schritt nach Schritt bin ich so weit. Viele anscheinende unmögliche Sachen habe ich jetzt, schaffe ich doch möglich zu machen. Dann kann man anfangen.
Ja.
Wie beginnt man? Gleichzeitig natürlich kann man auch von dem Repertoire leichte Sachen, nicht so schwere Sachen anfangen. Es geht immer natürlich um Musik und das ist andererseits auf diesem Instrument richtig toll und alles verständlich zu machen für
ja.
ein Publikum und musikalisch alles gestalten und nicht nur irgendwie spielen ist, kommt man von der anderen Seite dann mit viel Repertoire lernen und über Stilistik und Musik und so weiter. Ja, aber ein Jahr am Anfang hat jeder Tonleiter, ganz viele, alle Tonleiter gemacht und
ja.
Übungen ohne Ende, Fitness auf dem Instrument, muss man fit sein und dann kann man spielen. Und wenn du so eine linke Hand hast und hast richtig alles aufgebaut, dann brauchst du vielleicht 50% beim Spielen zu benutzen und Dann
klappt es auch im Konzert.
Dann spielst du locker und magst dieses Instrument, hör mal gerne und sieht man dich gerne auch, so wie du das magst.
Ach, ja. So. Ja, das ist auch, ich bei mir, es ist so lustig, ich habe ja all diese Übungen auch gemacht damals. Und ich dachte, ja, okay, mach ich mal und man merkt, es wird besser und so. Bei mir war es natürlich ein bisschen anders in der Entwicklung, weil irgendwie schon sehr früh sehr viel da war. Und jetzt beim Unterrichten, ich habe die ersten paar Monate noch einiges probiert. Ich probiere immer natürlich einiges, aber ich habe einfach gesehen, am Ende machen die genau die Übungen, die wir gemacht haben, weil es funktioniert. Nämlich genau die Sachen, wie überwindet man diese große Seitenspannung, wie entwickelt man einen Ton, wie kommt man links von A nach B, ohne dass es irgendwie wehtut, ohne dass es unangenehm ist, ohne dass es die Musik zerstört, wenn man ein Stück spielt. Und das sehen dann oft Leute jetzt schon, die haben dann im ersten Unterricht mir Wannhall-Konzert vorgespielt. Ja, und jetzt haben wir ein bisschen daran gearbeitet und jetzt haben sie mal halt dann ein halbes Jahr oder so nicht Wannhall-Konzert gespielt, anderen Sachen, an Technik und Ton und vielleicht auch anderem Repertoire gearbeitet. Dann spielen sie nachher wieder Wannhall und merken auf einmal, wow, das ist ja unglaublich. Und ich habe keine Sekunde Wannhall geübt, um das zu erreichen, dass Wannhall so viel besser geht. Weil einfach, für mich ist, ich nenne es immer so, ist der Werkzeugkasten. Wie wenn man was bauen will,
so
ohne Werkzeuge.
Genau. Ohne Werkzeug kannst du nicht. Das ist absolut klar. Und es lohnt sich. Und da in diesem Sinne müsste man mit guten Argumenten den Studenten überzeugen können. Und ganz gut, es lohnt sich, mach das mit Geduld. Gott sei Dank sind die Übungen nicht so schwer zum auswendig zu lernen.
Ja.
Wäre das, könnte noch komplizierter und dann wäre es mühsamer sein und so. Das lässt sich irgendwie.
Es ist praktisch auch noch.
Praktisch. Ja. Und mach mal, spielt man einmal und dann hat man auswendig und kann man wiederholen und man merkt dann, was heißt das, wenn ich kann tatsächlich und meine linke Hand funktioniert. Ja, und rechte auch natürlich auf der Kreuzer und andere, viele andere Sachen.
weiß noch, für mich war das auch ein entscheidender Moment. Nicht nur der Meisterkurs, wo, da haben wir ja mehr an der Musik generell gearbeitet. Da kann man jetzt auch nicht die Technik komplett umstellen, ist ja klar. Aber das hat mich schon sehr beeindruckt. Aber dann zu sehen, wer war da alles oder wer ist da im Moment, dann sind wir bei den Wettbewerben natürlich immer, immer die Leute, also als ich noch nicht in Nürnberg war, immer im Finale, waren meistens auch auf dem ersten Preis, war jemand aus Nürnberg. Und das sieht man ja auch bei den letzten zwei ARD-Wettbewerben. Zwei von drei Finalisten waren von Nürnberg. Und bei den Probespielen sieht man es sowieso allein jetzt. Die letzten noch aus der Klasse, Studienkollegen von mir, Moritz und Igor, einer stellvertretender Solobass Staatskapelle Dresden, der andere jetzt Solobass WDR. Es ist schon sehr
sensationell. Dominik Professor, Andreas Professor. Wir haben auch sechs Professoren haben wir auch in Deutschland von der Klasse.
Und es werden, glaube ich, in den nächsten, schauen wir mal, es werden noch mehr werden in den nächsten Monaten.
Ja, weißt du, international Wettbewerb, das ist auch ein Thema, gehört zu Jugend, ja. Wenn man 25 ist und so, ja, warum nicht? Mach mal ein international mindestens. Das hat mir immer auch ganz viel Spaß, obwohl im Sommer war, Sommerferien waren für mich immer mit sowas voll. Ja. Aber die Vorbereitung und du hast so ein großes Repertoire, das bringt doch enorm viel für die gesamte Entwicklung und dann siehst du auf der Bühne für deine Konzentration vier Runden da und dann noch im Finale, das Finale zu erreichen, kann man enorm viel lernen. Und geht dann, man nicht um den ersten Preis zu gewinnen unbedingt, aber die Vorbereitung. Ich habe gesehen bei jedem von meinen, was hat das gebracht. Und es ist ganz, ganz viel Entwicklung mit sowas.
Und dann, wenn man weiß, ja, okay, ich habe jetzt in dieser einen Woche diese eineinhalb bis zwei Stunden manchmal sogar ein Repertoire zu spielen, dann danach ein Probespiel ist dann nicht mehr so schlimm.
Mit links.
Und rechts.
Ja, ja. Eigentlich mit rechts. Ja. Besser gesagt als mit links. Ja, so ist das.
Super. Also an der Stelle, ich möchte nur mal sagen, vielen, vielen Dank. Nicht nur für jetzt das Gespräch, sondern auch für die ganzen Jahre, die du auch mich ausgehalten hast als Student. Ich merke jetzt so oft auch, ich, Ich war sicher nicht der unkomplizierteste Student und viele Sachen, die es gibt Stundenunterrichte, die sind super und inspirierend und manchmal denkt man sich, ach, und dann sehe ich Sachen, wo ich mir denke, ach, aber ich habe das auch gemacht damals.
Ja, weißt du, es ist oft so im Leben. Zum Beispiel, ich kann mir vielleicht Momente mit, von den Proben mit Celibidache heute ist mehr als damals, habe ich in meiner Erinnerung. Und Sachen, die ich damals nicht für unheimlich wichtig gehalten habe, verstehe ich heute.
Ja.
Und ja, es ist unglaublich, was das bekommt mit der Zeit noch mehr Wert und sind mir noch wichtiger. Zum Beispiel haben wir, er hatte eine ganz gute Woche, weil oft war er auch ein bisschen so ohne viel Energie in diesen ja. 4 Jahren. Aber einmal war er so fit und hat mit uns Konzert für Orchester von Bartok gemacht. Ah. Und haben wir am ersten Tag, am zweiten Tag geprobt, dann kam der langsame Satz und Pause und nach der Pause nochmal langsamer Satz. Und er hat mit allen möglichen Worten versucht, uns zu überzeugen und hat nicht geschafft. Und ich sehe ihn heute besser als damals, ja. Wie verletzt er war. Er konnte nicht uns nicht überzeugen und irgendwie ist so, hat abgebrochen, ihr seid zu müde. Wir machen morgen weiter. Aber ich glaube, wir müssen eine Dienstreise nach Ungarn machen. Wenn du denkst, ja, also das in Worten kann man nicht mehr fassen. Weiter hat er keine Möglichkeit, um zu spüren und Zigeuner in der Kneipe zu erleben vielleicht oder weiß nicht, an was er gedacht hat.
Ja.
Muss man eine, wir müssen eine Dienstreise nach Ungarn machen. So war die Probe zu Ende. Aber das sagt mir viel mehr als damals.
Ja, ja. Absolut. Und das ist, geht mir jetzt auch so oft so. Sachen, wo ich mir denke, damals ja, und jetzt merke ich, aber eigentlich.
Hatte er recht oder hatte, ja, ja, oder, ja. Aber was für mich war auch eine Herausforderung und ich wollte dich nicht zu sehr stören irgendwie.
Ja.
Weißt du, weil im Unterricht, wenn du nicht helfen kannst, nichts Gutes machen kannst, du darfst nichts kaputt machen. Das ist die erste Regel.
Ja,
du
ja.
gehst im Orchester und wenn du falsch, und da musst du erstmal checken, was die anderen, nicht so energisch erste Probe spielen. Ja,
ja?
Ja. Und erstmal nicht stören lernen.
Ja.
Und dann am zweiten Tag und weiter wirst du das Ganze entwickeln. Aber genauso ist es mit dem Unterricht auch. Also stören auf keinen Fall und versuchen mit allen möglichen Argumenten und so.
Das hält es ja auch spannend am Ende.
Ja.
Weil dieses weitere Suchen, jeder funktioniert anders. Und das
jeder
war auch
funktioniert
das,
anders.
Dieses Individuelle.
Das Individuelle, genau. Dass nicht jeder so muss so spielen. Es muss so sein. Nein. Jeder hat was und muss man das respektieren. Und wir müssen uns als Menschen erstmal und jeder mit seiner Gabe akzeptieren und lass ihn selber sich entwickeln.
Ja, ja. Ich glaube, das war auch einer der großen Qualitäten in der Klasse. Wenn ich denke, wir haben vorhin noch drüber geredet, es hat jeder unterschiedlich gespielt, wirklich sehr unterschiedlich. Es gab Gemeinsamkeiten, viele, aber dieser Freiraum für, okay, die Person ist halt so und das sind die Stärken und in die Richtung kann die Person gehen und in die wird es halt auch nicht passen für diese Person, dass jeder so diesen Freiraum kriegt, innerhalb des Systems und dieses Spiel zu finden zwischen wo lasse ich und wo greife ich ein, das ist, denke ich, natürlich dann die große Auszeichnung am Ende, wenn man das kann.
Ja, und das habe ich auch mit der Zeit besser verstanden. Braucht man die Zeit? Es ist so, man kann nicht von Anfang an alles haben und wissen. Und ja, links und rechts. Erstmal, jeder ist anders. Ja. Jeder ist anders. Und wenn du den Bogen so hältst, am Anfang habe ich oft gesagt, halte mal, so hält man, fast alle haben das gemacht. Später war das, mir war es nicht mehr so wichtig. Wenn einer kann, er hat so einen Arm, er kann, mit dem Finger hat er so viel Kraft, nicht wie die anderen, oder es gibt Unterschiede.
Ja.
Hauptsache, dass man das Instrument versteht und mit dem Ton sprechen kann.
Ja.
Und die anderen Sachen sind wichtiger. Oder links auch. Wenn einer gut synchronisiert und intoniert, ich werde nicht nochmal bis zum bitteren Ende insistieren, rund zu spielen, wenn er ein bisschen flacher als der andere. Ja, sind Unterschiede.
Ja.
Und das habe ich mit der Zeit besser verstanden. Ich sag's dir so, aus meiner Erfahrung, ein Cellist hat mir gesagt, ja, wenn einer gut spielt, kann auch so spielen.
Ja.
Hat er mir gezeigt. Wenn einer gut spielt, macht ihn nicht kaputt.
Ja.
Ja. Das ist die Tatsache, ja, Sinn. Und im Unterricht immer suchen die, ihn noch stärker zu machen. Noch besser, noch stärker.
Super, unglaublich. Also ja, dann kann ich nur sagen, also ich habe unglaublich viel mitgenommen. Also jetzt aus diesem Gespräch, aber auch aus den vielen Jahren, die wir zusammengearbeitet haben. Und ich spiele jetzt immer wieder auch Bassquartette, noch mit den ehemaligen Studienkollegen. Und ich sehe einfach, wie unglaublich das funktioniert. Und ich kann nur sagen, du warst für die Basswelt und bist für die Basswelt. Wir machen jetzt ja nächste Woche gemeinsam einen Kurs. Aber was du geschafft hast über die letzten Jahrzehnte, das ist in meinen Augen, das gab es so nicht zuvor. Das Niveau hat sich entwickelt auf eine Art, in einer Geschwindigkeit, die es so einfach noch nicht gab. Und dein Beitrag dazu ist unglaublich wertvoll. Und vielen, vielen Dank dafür.
Ja, Dominik, danke dir. Jeder macht auf seine Weise. Du machst die Karriere, die Solo-Karriere, die noch kein Bassist ist dir bewusst.
Gary Carr hat eine
riesige Karriere. Gary Carr hat noch die Karriere gemacht. Aber wünsche dir viel, viel Erfolg.
Danke.
Gratuliere dir für diese Top-Professur und denk an die Zukunft.
Auf jeden Fall. Danke.